SRF 3.
Wer ist der Mann, der gestern in Norwegen 5 Menschen mit Pfeil und Bogen getötet hat? Die Polizei hat am Vormittag informiert. Darüber sprechen wir gleich zu Beginn der Sendung. Dann in Genf ist heute der Berufungsprozess gegen den ehemaligen Regierungsrat Pierre Modet zu Ende gegangen. Er beharrt auf seiner Unschuld und schließt eine Rückkehr in die Politik nicht aus. Und zehntausende Kinder sind in der katholischen Kirche in Frankreich in den letzten Jahrzehnten sexuell missbraucht worden. Wie sieht die Aufarbeitung von solchen Missbräuchen in der Schweiz aus? Das und mehr nun im Info 3, heute mit Patrick Seiler. Ein Mann, bewaffnet mit Pfeil und Bogen, hat gestern Abend in der norwegischen Stadt Kongsberg 5 Menschen getötet und 2 verletzt. Die bange Frage seither, wer ist der Tatverdächtige und warum hat er getan, was er getan hat? Heute Vormittag hat die norwegische Polizei informiert und die Zeichen deuten auf ein Attentat mit islamistischem Hintergrund. Mir zugeschaltet ist nun unser Nordeuropa-Mitarbeiter Bruno Kaufmann. Bruno Kaufmann, was wusste die Polizei zum Tatverdächtigen zu sagen heute Morgen?
Ja, sie bestätigte die Identität des mutmaßlichen Täters, eines 37-jährigen Dänen, der in Norwegen sein ganzes Leben gelebt hat. Sie berichtete aber auch, dass er zum Islam konvertiert sei und wiederholt hätte es Meldungen gegeben über eine mögliche Radikalisierung des 37-Jährigen. Es wurde aber auch weiter bekannt, dass er schon mehrere Gefängnisurteile hinter sich hat, nicht wegen islamistischen Tätigkeiten, sondern wegen Drogenhandel und Hausfriedensbruch.
Sie haben es angetönt, der Mann war offenbar schon länger im Fokus der Polizei. Weshalb konnte er seine Tat dennoch offenbar so lange ungehindert durchführen?
Ja, einerseits sagt die Polizei, habe es in diesem Jahr keine weiteren Meldungen zu einer möglichen Radikalisierung mehr gegeben oder Anzeichen für ein Attentat. Zum anderen wurde auch betont, dass die Polizei sehr schnell vor Ort ist, schon wenige Minuten, nachdem es die ersten Berichte gegeben hatte, dass eben ein Mann mit Pfeil und Bogen unterwegs sei, gab es eine erste Konfrontation zwischen der Polizei und ihm und er konnte entkommen und offensichtlich, und das sagt die Polizei auch, sind dann die tödlichen Taten im Anschluss an diese Konfrontation geschehen, in einem Lebensmittelladen, wo dann 5 Menschen getötet wurden.
5 Menschen sind getötet worden. Was weiß man über die Todesopfer?
Ja, diese 5 Personen, das sind 4 Frauen und ein Mann, alle zwischen 50 und 70 Jahre alt. Weitere Informationen wurden noch nicht gegeben. Gleichzeitig gibt es einige Verletzte, darunter eben auch ein Polizist, der erste Polizist, der eben den Täter konfrontierte und der dann auch mit einem Pfeil verletzt wurde.
Die Waffe war Pfeil und Bogen. Das ist ja etwas außergewöhnlich. Hat die Polizei etwas zur Wahl dieser Waffe gesagt?
Nein, nicht mehr als dass wirklich die mutmaßliche Tatwaffe gewesen sei. Gleichzeitig gibt es auch öffentliche Aussagen von Menschen, die das Ganze verfolgt haben, die auch von einem Messer sprechen, dass also der Täter auch andere Waffen nutzte, offensichtlich keine Schusswaffen. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass er eben bei früheren Verurteilungen eben auch gerade Schusswaffen auch mit denen drohten und eben auch keine Lizenz oder ein Recht hatte, solche Schusswaffen zu tragen.
Noch ganz kurz zum Schluss, Bruno Kaufmann. Heute übernimmt in Norwegen eine neue Regierung. Könnte die Tat auch im Zusammenhang damit stehen?
Ja, darüber wird natürlich jetzt viel gemutmaßt. Es ist ja der erste Machtwechsel jetzt seit 8 Jahren und der ist natürlich ganz im Schatten, auch dieser Mordserie in Kongsberg von gestern, aber er wurde ganz nach Plan durchgeführt. Am Vormittag hat die bisherige Ministerpräsidentin das Amt des Ministerpräsidenten an den Sozialdemokraten Jonas Gahr Støre überreicht und man hat auch ein Signal gesetzt, dass eben die Demokratie in Norwegen stabil ist und symbolträchtig auch in diesem Zusammenhang, dass jetzt in der neuen Regierung 2 Ministerinnen dabei sind, die vor 10 Jahren das Massaker auf der Insel Utøya überlebt hatten.
Bruno Kaufmann, live im Info 3, herzlichen Dank. Kurz auf die Straße, SRF Verkehrsinformation von 12.04 Uhr. Vorsicht in der Ostschweiz auf der A13 Richtung Sargans. Zwischen Sevelen und Sarganserland besteht Gefahr durch Holzteile auf der Fahrbahn. Nun in die Schweiz. Hier regt sich Widerstand gegen die sogenannte Widerspruchslösung bei der Organspende, Corsin Kavietzl.
Diese sieht vor, dass im Grundsatz alle zu Organspenderinnen und Organspendern werden, es sei denn, sie sagen ausdrücklich Nein, so will es das Parlament. Ein überparteiliches Komitee findet nun, das Volk soll über diese sogenannte Widerspruchslösung entscheiden. Es hat das Referendum gegen das Gesetz ergriffen. Zu jedem medizinischen Eingriff brauche es ein bewusstes und klares Ja, argumentiert das Komitee. Nach Österreich als Kanzler ist er am Wochenende zurückgetreten. Nun ist Sebastian Kurz als Abgeordneter im Parlament vereidigt worden. Kurz bleibt Parteichef der ÖVP und wird im Nationalrat Fraktionschef. Gegen ihn laufen zwei Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Korruption. Kurz bestreitet die Vorwürfe.
Info 3 Mittag.
In der Westschweiz ist diese Woche die Saga rund um den ehemaligen Genfer FDP-Regierungsrat Pierre Maudet weitergeschrieben worden. Maudet stand vor dem Berufungsgericht. In erster Instanz war er schuldig gesprochen worden wegen Vorteilsnahme. Er habe sich korrumpieren lassen, weil Genfer Immobilienunternehmer ihm und seiner Familie eine Luxusreise nach Abu Dhabi organisierten. Bezahlt hat die Reise das Königshaus des Emirats. Gegen diesen Vorwurf wehrt sich Pierre Maudet erneut und schließt ein politisches Comeback nicht aus. Westschweiz-Korrespondentin Barbara Kolbi hat den Prozess verfolgt.
Selbstbewusst ist Pierre Maudet noch immer. Er steht stramm da und antwortet mit kräftiger Stimme, während ihn die Gerichtspräsidentin befragt. Und er ist nach wie vor von seiner Unschuld überzeugt. Er sei dem Königshaus und den Genfer Immobilienunternehmer zwar dankbar für die Reise, doch nie habe er das Gefühl verspürt, ihnen etwas schuldig zu sein, gibt Pierre Maudet zu Protokoll. Er spricht zwar von einem gewissen Unwohlsein, als er realisiert habe, dass die Königsfamilie des Emirats die gesamten Reisekosten für ihn und seine Familie bezahlten, sei jedoch überzeugt, strafrechtlich keine rote Linie überschritten zu haben. Und vor Gericht geht es ausschließlich um die strafrechtliche Frage. Angeklagt ist Pierre Maudet wegen Vorteilsannahme und dem damit verbundenen Risiko, dass er in seinem Amt beeinflusst worden ist. Moralisch und politisch ist Pierre Maudet längst verurteilt. Er ist als Regierungsrat zurückgetreten und gescheitert beim Versuch, sich als sein eigener Nachfolger vom Stimmvolk wiederwählen zu lassen. Inzwischen arbeitet er bei einer Genfer Firma, die auf Cybersicherheit spezialisiert ist. Doch er möchte zurück in die Politik, bekräftigt Pierre Maudet in seinen Schlussworten am Prozess. Er hoffe, die ganze Geschichte um die Reise nach Abu Dhabi ende hier vor Gericht, nicht aber seine politische Reise, sagte er. Pierre Maudet ist ein Machtmensch, das räumten selbst seine Anwälte ein. Er sei allerdings kein Geldmensch. In dieses Bild passt, dass Pierre Maudet aussagte, auf seine Rente zu verzichten, die ihm als ehemaliger Staatsrat zustehen würde. Ganz als wäre er schon jetzt daran zu versuchen, verloren gegangene Sympathien zurückzugewinnen. In 1,5 Jahren sind in Genf wieder kantonale Wahlen. Ob Pierre Maudet dann mit einer neuen, eigenen Partei versuchen wird, sein politisches Comeback zu geben, hängt stark davon ab, ob er strafrechtlich verurteilt oder freigesprochen wird. Wann das Berufungsgericht das Urteil bekannt gibt, ist noch offen. Affaire à suivre.
Zu weiteren Meldungen. Im Kampf gegen den Hunger sei die Welt dramatisch vom Kurs abgekommen. So lautet eine der Kernbotschaften der Welthungerhilfe in ihrem neuesten Welthungerindex. Corsin.
Die Klimakrise, die Pandemie und immer langwierigere Konflikte wirkten sich verheerend auf die Hungersituation aus. Während der Fortschritt im Kampf gegen den Hunger zuvor zu langsam geschehen sei, habe er nun gar stagniert oder Rückschläge erlitten, schreibt die Welthungerhilfe. Am schlimmsten sei die Lage in Somalia an der Ostküste Afrikas. In Taiwan ist die Zahl der Toten nach dem Brand eines Hochhauses auf 46 angestiegen. Das melden die Behörden der Stadt Kaohsiung. Das 13-stöckige Wohn- und Geschäftshaus brannte in der Nacht während mehrerer Stunden. Viele Bewohnerinnen und Bewohner waren laut Medienberichten in den oberen Stockwerken eingeschlossen.
Info 3 Mittag.
von Taiwan nun nach Frankreich. Die Zahlen von dort sind erschütternd. 200.000 minderjährige Mädchen und Buben sollen in den letzten 70 Jahren in der katholischen Kirche in Frankreich Opfer von sexuellem Missbrauch geworden sein. Das hat eine unabhängige Kommission ermittelt, die sich mit sexuellen Übergriffen in der katholischen Kirche beschäftigt hat. Potenziell verantwortlich für diese Übergriffe sind rund 3.000 Täter. Wie sieht es in der Schweiz aus? Eine vergleichbare Studie gibt es hierzulande nicht. Dennoch tut sich etwas, um sexuellen Missbrauch in kirchlichem Umfeld weiter aufzuarbeiten. Auf Seiten der Betroffenen wie auch bei den Bischöfen. Religionsredaktorin Lea Burger berichtet.
Albin Reichmuth war knapp 9 Jahre alt, als er vom Priester seiner damaligen Heimatgemeinde Triembach bei Olten zu sexuellen Handlungen genötigt wurde. 6 Jahre lang dauerten die Übergriffe durch den Ortspriester an. Ende 50er, Anfang 60er Jahre war das. Über das erlebte Reden konnte Reichmuth lange nicht. Erst nach einem körperlichen und psychischen Zusammenbruch 2010 fand er Mut und Worte dafür.
Das erste Aussprechen meiner Kindheitserinnerungen, das war so erleichternd. Und dann habe ich mich an den Computer gesetzt, habe recherchiert und dann habe ich mich beim Bistum Basel gemeldet.
Eine Beauftragte des Bistums traf Albin Reichmuth zwar zum Gespräch, doch er wurde an seine Heimatkirchgemeinde verwiesen.
Das hat mich so frustriert, das ist so niederschmetternd. Ich brauchte fast ein Jahr, um darüber hinwegzukommen und sagen, nein, ich gehe weiter.
Weitergegangen ist der heute 74-Jährige beharrlich. 2018 entschloss er sich schließlich, seine Missbrauchsgeschichte publik zu machen. Danach meldeten sich 8 weitere Menschen oder Angehörige, die von einem sexuellen Übergriff durch denselben Priester betroffen waren.
Das heißt, es ist bis jetzt nur die Spitze des Eisbergs bekannt. Es hat noch Hunderte von Betroffenen, die bis jetzt geschwiegen haben. Die möchten wir erreichen, bevor sie sterben.
Mit «Wir» meint Albin Reichmuth die von ihm diesen Frühling gegründete Interessensgemeinschaft, eine IGE für Missbrauchsbetroffene in kirchlichem Umfeld. Sie möchte unter anderem erreichen, dass die römisch-katholische Kirche Schweiz aktiver nach Betroffenen sucht und diese ihre Geschichten erzählen können.
Denn was sie bis jetzt gemacht haben, das ist unprofessionell, so scheinbar kleine Aufmerksamkeit.
Diese Kritik sei berechtigt, findet Joseph Bonmer, der neue Bischof von Chur. Er hat sich jahrelang mit dem Thema sexueller Übergriff in kirchlichem Umfeld auseinandergesetzt und er ist heute als Mitglied der Bischofskonferenz zuständig fürs Thema. Für ihn ist klar,
wir werden nie genug aktiv sein. Also wir sollten immer aktiver, konsequenter, griffiger, entschiedener handeln. Und das ist ein Prozess. Wir sind mitten in diesem Prozess.
Mitten im Prozess, weil aktuell etwa Vertragsverhandlungen für eine wissenschaftliche Studie laufen. Sie soll noch dieses Jahr starten. Bischof Bonmer will aber auch die kirchliche Präventionsarbeit professionalisieren oder das Thema spiritueller Machtmissbrauch stärker berücksichtigen.
Es sind viele nächste Ziele, die erreicht werden können und sollten.
Albin Reichmuth hofft, dass aus den Worten weitere Taten folgen und ist zuversichtlich, dass es mit Bischof Bonmer nun vorwärts geht.
Soweit Lea Burger. Für sein Engagement ist Albin Reichmuth übrigens für den diesjährigen Prix Courage nominiert, der Ende Oktober verliehen wird. Uns bleiben noch Wetterprognose und Börsendaten. Corsin.
Letztere kommen von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 11.808 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 0,686 gehandelt und der Dollar zu 92,04 Rappen. Das Wetter, heute ist es sonnig und teils wolkenlos. Morgen hat es zunächst Nebelfelder, sonst wird es ziemlich sonnig. Die Temperatur im Norden 11 bis 15, im Süden bis 17 Grad.
Soweit Info 3 für den Moment. Für diese Sendung waren Cosin Kavietzel, Rebecca Filiger und Patrick Seiler im Studio. Wir hören uns um 17 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin weiterhin einen guten Tag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.